Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute habe ich Manuel Bönisch bei mir. Er ist Co-Founder von ProGlove und ich habe das erste Mal 2014 im Handelsblatt darüber gelesen. Dazu kommen wir gleich. Heute soll es aber allgemein eigentlich eher um die Zukunftsthemen im Warehousing gehen und da hatten wir heute einen Workshop dazu und wir haben gedacht, die Chance nutzen wir doch und legen gleich mal los. Also Manuel, vielleicht sagst du kurz ein paar Sätze zu dir und zu ProGlove und dann steigen wir gleich an.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Max. Und hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Manuel von ProGlove, wie der Max schon gesagt hat, waren wir heute bei euch, durften einen Workshop halten. Was macht ProGlove? Und vor allem heute wollen wir uns darüber unterhalten, was machen wir in Zukunft? ProGlove haben wir vor 10 Jahren gegründet und wie der Name schon suggeriert, wir machen professionelle Handschuhe oder zumindest sind wir damit gestartet. Wir kommen eigentlich aus der Automobilindustrie und haben uns damals gedacht, hey, da stehen ja überall Mitarbeiter am Band, bauen da Autos zusammen oder machen etwas in der Logistik. Die tragen alle Handschuhe. Können wir diese Handschuhe intelligent machen? Das haben wir dann gemacht, haben da verschiedene Sensorik reingebaut und am Ende des Tages einen intelligenten Barcode-Scanner gebaut, der unseren Kunden bei jedem Pick, bei jedem Kommissioniervorgang ein paar Sekunden spart. Jede Sekunde ist 1 Euro in der Industrie, kannst du viel Geld mit sparen und damit machen wir Kunden glücklich. Das war der Anfang, die Handschuhe. Inzwischen ist das Ganze eine Plattform, die unseren Kunden hilft, auch Prozesse zu optimieren. Also wir können extrem viel interessante Daten sammeln über die Handschuhe, durch das, dass es sehr feingranular ist, durch die Hand am Mitarbeiter und können da verschiedenste Optimierungen machen.
Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig weiß, bist du nicht mehr im Daily Sales, sondern vielleicht kannst du noch kurz deine Rolle beschreiben und dann würde ich gerne nochmal den Bogen zu dem heutigen Workshop machen. Was machst du in deinem Alltag heute?
Ja, der Alltag ist heute tatsächlich echt sehr schön. Ich hab bei ProGlove den ganzen Vertrieb aufgebaut, die ersten 4 Jahre in Europa und in den USA. So die ersten Kunden und vor allem die ersten Produktideen entwickelt, so bis auf 10 Millionen Umsatz. Heute hat die Firma so 350 Mitarbeiter, bewegt sich langsam auf die 100 Millionen Euro Umsatz zu und ist inzwischen nicht mehr Gründer geführt. Also wir waren zu viert im Gründerteam. Das ist inzwischen alles in den Händen von einem sehr erfahrenen Management. Interessanterweise unser heutiger CEO ist der ehemalige CEO von KUKA Robotics. Mhm. Das heißt, ein Robotics-CEO baut jetzt Sachen für die Menschenhand, was wir persönlich sehr cool finden. Und heute machen wir 3 Themen im Gründerteam. Eins, über das sprechen wir heute noch, also die Produktvision von ProGlove, wo sind wir in 10 Jahren? Und die anderen 2 Themen sind eher so Herzensangelegenheiten. Wir investieren mit unserem Gründerteam, da sind wir zu 11, unter dem Deckmantel der Oma, die Oma Business Angels, weil die Oma gerne mal Geld zusteckt.
Muss manchmal ein bisschen mehr sein vielleicht?
Muss manchmal auch ein bisschen mehr sein, ja. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Wir haben hier interessanterweise eins von unseren Investments ist auch schon bei euch. Mhm. Auf dem Shopfloor aktiv, haben wir uns vorhin angeschaut. Da investieren wir einfach sehr frühphasig in Startups. Mhm. Also dieses typische Pre-Seed-Seed. Wir machen immer 100.000 Euro Tickets. Wir haben inzwischen in 12 Firmen investiert. Die Hälfte davon ist im Logistikbereich. Wir haben aber auch andere Themen. Mhm. Das ist eine Sache, die wir machen noch und die andere sind die Yetis in Dresden. Das ist eigentlich noch mehr Herzensangelegenheit. Wir haben eine Stiftung in Dresden aufgebaut, mit der wir den Entrepreneurship-Nachwuchs ausbilden. Da haben wir ein 3-semestriges Programm, durch das wir Studenten schleifen, in denen wir im Prinzip den Gründergedanken, die Idee dazu zünden und ihnen dann beibringen, hey, wie entwickle ich Ideen, wie entwickle ich Geschäftsmodelle, wie starte ich eine Firma?
Okay, zu dem Punkt 2 investieren und zu dem Punkt 3 Yeti, wenn da jemand Kontakt will, ich stelle das gerne her, kann er einfach an max@supplychainhelden.de schreiben, ich gebe das gerne weiter und dann ergibt sich da vielleicht auch mal eine Chance. Ich würde mich jetzt gerne im ersten Step auf den ersten Punkt konzentrieren, weil der mich persönlich auch interessiert. Wenn du jetzt halt heute auf das Lager der Zukunft schaust, also wenn du auf die nächsten 10 Jahre schaust, was sind da aus deiner Sicht im ersten Step die Haupttrends, die dich umtreiben?
Ja, genau, das ist gar nicht mal so sehr meine Meinung, sondern es ist eigentlich eine Meinung, die hat sich gebildet aus sehr vielen Kundeninterviews. Also was wir machen im Gründerteam, seitdem wir nicht mehr operativ verantwortlich sind für das Geschäft, ist, dass wir trotzdem noch viel im Austausch mit unseren Kunden sind. Und wir haben das speziell von einem guten Jahr gestartet, dass wir sehr intensiv Interviews führen mit Experten, also entweder mit Kunden oder mit Leuten, die sich als Experten in der Industrie hervorgetan haben. Deswegen sind wir heute auch bei dir gewesen, Max, und haben uns mal euer Lager angeschaut, um da einfach zu schauen, wie sieht in 10 Jahren euer Lager aus? Und da ist sehr interessant, dass wir glauben, dass nur ein kleiner Bruchteil werden sogenannte Dark Factories sein. Mhm. Also wir glauben, weniger als 10% wird wirklich vollautomatisiert sein und wir sehen dort keinen Mitarbeiter mehr. Und wir glauben, das wird auch nur passieren bei Firmen, die die Möglichkeit haben, noch wirklich auf Greenfield, also auf dem Reispapier, von null so eine Lagerhalle aufzubauen. Und das ist, wie du wahrscheinlich selbst weißt, das ist die absolute Ausnahme.
Ja, das sehe ich auch so. Was mich interessieren würde, wenn du sagst, du sprichst von Dark Factory, es gibt ja auch so Zwischenstufen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es beispielsweise in der Kommissionierung und in der Verpackung eigentlich schon möglich ist, zu vollautomatisieren. Also wir sind da auch noch weit weg, aber die Möglichkeit, denke ich, gibt es da schon eher. Wie digital seht ihr das, wenn ihr da drauf schaut?
Ja, ich würde sagen, da seid ihr hier bei Ludwig Meister schon die Vorreiter. Also wir sehen sehr viele Lager und auch von sehr großen Kunden, von ganz großen Brands. Und wir unterteilen das nochmal. Wir würden jetzt mal sagen, wenn so weniger als 10% die Dark Factories sind, dann ist so die große Masse 70%. Sind so zwei andere Lagertypen. Das eine ist so Hybrid, wo du einen Mix aus Technologie hast, wo du auch schon viel automatisiert hast. Da haben wir klassischerweise einen Autostore oder wir haben ein Cardex Paternoster-System. Wir haben verschiedenste Picking-Robotik. Wir haben vielleicht automatische Verpackstationen. Wir haben vielleicht einen Locus-Roboter mit einer Goods-to-Person-Kommissionierung. Du hast aber immer noch partiell an verschiedensten Stationen hast du immer noch Menschen. Für die Prozesse, die einfach sehr komplex sind, sehr abwechslungsreich sind, die sich einfach noch nicht automatisieren lassen. Vielleicht in Zukunft immer mehr mit KI. Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Feld. Das sind aber für uns hybride Lager und das sind schon technologische Vorreiter. So wie ihr hier in Dachau bei Ludwig Meister. Wenn wir jetzt dann noch mal eins weiter schauen, dann gibt es, glaube ich, noch einen großen Bereich. Das sind eher so 40%, sind das Longtails, nennen wir die. Die haben gar nicht die Ressourcen zu digitalisieren und zu automatisieren. Und was meinen wir mit Ressourcen? Ressourcen sind für uns zum einen das Geld. Ne? Also so eine Automatisierung oder neue Technologie kostet viel Geld. Das muss man sich auch erstmal trauen, das finanzielle Risiko auf sich zu nehmen. Aber auch, die haben gar nicht die Mitarbeiter, die diese Kompetenz haben, solche Lösungen einzukaufen. Und oder auch vielleicht gar nicht die Prozesse. Also die wissen gar nicht, wie kaufe ich eine neue WMS-Software ein, wie nutze ich KI auf dem Shopfloor, wie kaufe ich einen Autostore, wie kaufe ich einen neuen Roboter ein, wie zum Beispiel einen Siriact-Roboter. Das wissen die gar nicht, die haben keine Prozesse dafür. Dort sehen wir sehr, sehr, sehr viele Menschen im Einsatz. Und dann wird es noch einen Teil geben, der wird aussterben, das sind die Dinosaurier. Also wenn du gar keine Tech hast, gar keine Prozesse dafür, dann wirst du irgendwann zu klein, zu technologisch, zu wenig technologisch sein, dann machst du in 10 Jahren dein Lager zu.
Wie siehst du da die Veränderung? Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt auf das Thema künstliche Intelligenz gucke, gibt es ja mehrere Hypothesen. Eine davon ist, dass KI eigentlich Firmen und Menschen hilft, die eben nicht so viele Ressourcen haben und auch eigentlich nicht so viel Know-how, dass man denen eigentlich auch eher in die Chance bringt, zu automatisieren. Also sei es jetzt Prozesse oder sei es auch IT-Themen. Wie siehst du das? Wird KI eher den, sage ich mal, heute rückschrittlicheren und kleineren Firmen helfen, aufzuholen? Oder wird das eher ein Booster für die, die heute schon relativ weit sind? Was ist da deine Meinung?
Also ich glaube, wenn wir von heute sprechen und den nächsten, sagen wir mal, 1 bis 3 Jahren, hast du als kleinere Firma, wenn du die Chance ergreifst, unfassbares Potenzial. Mhm. Warum? Weil ich glaube, die sehr großen Firmen, die werden etwas brauchen, bis sie sich mit dem Thema vollends beschäftigt haben und wissen, wie sie damit umgehen und ihren Mitarbeitern überhaupt die Möglichkeit geben, damit rumzuspielen. Also ich glaube nicht, dass heutzutage bei einem großen Corporate die Mitarbeiter schon vollen Zugriff auf KI haben. Da gibt es einfach so viel Sicherheitsbedenken, da ist so viel unklar, dass sich erstmal das Management, dann die IT, dann die Sicherheit und so weiter mit beschäftigt, oh, was machen wir jetzt damit? Und das wird, glaube ich, noch Jahre dauern. Wenn du aber ein Mittelständler bist, der selbst entscheiden kann, so wie ihr hier, und ihr sagt, hey, wir wollen jetzt darauf setzen, wir beschäftigen uns damit, wir committen jetzt genug Zeit und Ressourcen jede Woche, jeden Monat für unsere Mitarbeiter, dass sie sich damit beschäftigen, dann kannst du, glaube ich, einen enormen Vorsprung rausarbeiten. Es wird aber, glaube ich, auch genug geben, die sich da unsicher fühlen, die da Sorge haben, die sagen, nee, das ist nichts für uns, und die werden sich dann, glaube ich, sehr schwer tun.
Ja, ich teile deine Auffassung da. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, dass es eigentlich eher als Katalysator für viele nochmal wirkt, weil ich ja schon, ich sage mal, Lokalpatriot bin. Ich will ja erfolgreiche Firmen hier haben, und der Erfolg hier in der Region ist mir auch wichtig. Und es ist relativ einfach. Also wir haben vorher beim Rundgang auch kurz drüber gesprochen. Man kann KI an vielen Stellen nutzen, und es muss ja nicht immer die allumfassende beste Lösung sein. Das manchmal reicht es ja schon, wenn man einfach irgendwie 15% Arbeit einspart. Also das war aber nur kleine Side Note. Du hast jetzt mal eingestuft, wie du die Logistiken heute einschätzt. Wenn du jetzt seit 10 Jahren nach vorne gehst, du hast viel über Brownfield gesprochen. Das ist ja für viele eine Limitierung, für uns hier auch. Also wir haben heute gerade wieder eine Besprechung dazu gehabt, wo es nur darum ging, wie können wir im Brownfield besser agieren. Was sind denn ansonsten Zukunftsthemen, die du für die nächsten Jahre antizipierst? Oder du mit deinem Team, sorry.
Ja, also zum einen schon mal, dass ihr hier Brownfield-Lösungen habt, ist der absolute Standard. Das ist total normal. Also, und das vergessen, glaube ich, auch viele, wenn sie über Trends reden in der Logistik und was wäre nicht alles möglich. Der Ausgangspunkt muss eigentlich sein, mein Warehouse ist ein Brownfield. Das heißt, das steht schon so. Die Grundstruktur ist schon da. Es ist auch schon gewisse Tech da. Es sind schon gewisse Mitarbeiter da. Was kann ich jetzt hier am Standort als nächstes machen? Das ist, glaube ich, der normale Ausgangspunkt für alle. Es gibt so gut wie keinen, der einfach auf dem, wie gesagt, diese Greenfield Dark Factories planen kann. Und das andere ist auch, wir haben ja sehr viele, ProGlove hat sehr viele Enterprise-Kunden, weil wir sind das i-Tüpfelchen. Also du hast schon perfekte Prozesse, es ist schon alles super, es ist digitalisiert, und dann willst du ein bisschen besser werden. Das aber mit 50.000 Mitarbeitern weltweit, dann nimmst du ein ProGlove, dann sparst du dir überall ein paar Sekunden. Dass du pickst 8.000 Mal am Tag zum Beispiel bei einem großen E-Commerce-Händler in den USA, der hat davon 1 Million Mitarbeiter, dann schaffst du richtig viel. Und trotzdem ist es auch bei dem so, jedes seiner Lagerhäuser, so gut die das standardisiert geplant haben, ist einzigartig. Mhm. Jedes Lager sieht anders aus, jedes hat ein bisschen eine andere Struktur, ein bisschen andere Tech, das wächst einfach. Das wächst natürlich, das wächst organisch, und ich glaube, dass wir Lösungen brauchen, die eben damit umgehen können, dass jedes Lagerhaus einzigartig ist.
Ja, das ist ein Punkt, den habe ich natürlich bisher so noch nicht bedacht. Bei uns, wir haben alles in einem Zentrallager. Wenn wir das Gleiche nochmal irgendwo anders aufbauen würden, wäre es wahrscheinlich auch zum einen natürlich erstmal Greenfield und dann auf jeden Fall anders im Vergleich zum Headquarter. Ja, ist nachvollziehbar. Das heißt, du brauchst eigentlich auch Systeme, die sich individuell auf die Standorte anpassen, und weil jeder Prozess dann vielleicht doch mal leicht unterschiedlich ist. Und was ich noch sagen wollte zu dem Thema Brownfield, dazu muss man ja schon sagen, dass, wenn man sich anschaut, wie Amazon durch die Decke geschossen ist bei den Quadratmeter an Lagerfläche nach Corona, und da war ja sicher auch sehr viel neu gebaut, und dann haben sie es ja auch nicht ausgelastet bekommen, und so ging es ja auch dem einen oder anderen deutschen E-Commerce-Händler. Man ist schon gut beraten, wenn man erstmal schaut, dass man sein Brownfield optimiert. Das sehe ich schon auch so. Also das auf jeden Fall muss man es gut nutzen. Das ist ja wahrscheinlich auch das Nachhaltigste.
Ja.
Okay, was hast du noch an Grundthemen, die dich da umtreiben, um die beste Lösung zu entwickeln?
Ich glaube, die Brand aus dem E-Commerce-Bereich, die du jetzt schon genannt hast, die auch ein ProGlove-Kunde ist, ein großer Kunde, deswegen darf ich sie namentlich nicht nennen. Ich glaube, die sind ganz interessant, wenn man da mal reinschaut. Die Verteilung, die ich vorhin aufskizziert habe, dass wir glauben, dass weniger als 10% Dark Factories sind, dass wir glauben, dass so 40% sind diese hybriden Lagerhäuser, also schon sehr technologisiert, aber immer noch viel, viel menschliche Handhabe. Und dann so 30%, das sind eher so die mit relativ wenig Ressourcen zur Digitalisierung, die vielleicht auch langfristig dann komplett umgebaut werden müssen. Das sehen wir nicht nur in der Industrie. Und wenn wir von Industrie sprechen, sprechen wir immer von Europa und Nordamerika, weil da haben wir den meisten Einblick drin. Das sehen wir auch, wenn wir über so einen großen Kunden wie dieser E-Commerce-Gigant aus den USA schauen. für all den seine Lager. Also das ist so ein Snapshot über diese Firma, weil die hat halt vor über 20 Jahren angefangen, Bücher zu versenden. Das heißt, die haben irgendwo noch irgendein kleines Lager mit ganz alter Tech, mit ganz alten Prozessen, wo sie das noch so machen. Und im Vergleich dazu haben sie vielleicht im Headquarter in Seattle, haben sie halt ein maximal automatisiertes, digitalisiertes Lager. Aber ein großer Kunde hat die Bandbreite an allem. Und das ist super spannend. Und das andere, was wir da gesehen haben, ist, woran wir auch glauben, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Robotik, so wie sie oft aufgezeichnet wurde in den letzten Jahren von Zukunftsforschern, ist nicht ganz so wichtig. Was meine ich damit? Wir glauben, es wird separate Arbeitsbereiche geben für den Mensch und dann für den Roboter. Warum? Weil einer der schwierigsten Punkte in Automatisierung und Robotik ist Sicherheit. Und das ist auch die größte Hemmschwelle für Automatisierung. Es kostet einfach extrem viel Geld, wenn ich jetzt hier so AGVs rumfahren lasse in meinem Lagerhaus und ich will die halt auf maximale Geschwindigkeit rumfahren lassen. Ich habe da aber auch Menschen, dann habe ich so viele Sicherheitsaspekte, warum die dann immer nur auf halber Geschwindigkeit fahren, ständig stoppen und so weiter. Bedeutet, was wir gesehen haben bei so Lagerhäusern, die eben so eher im Hybridbereich sind, die hochtechnologisiert sind, da ist ein großer Bereich, da fährt der Roboter rum und macht seine Arbeit. Und auf der anderen Seite drüben ist der Mensch. Es gibt irgendwo eine Schnittstelle, wo sie die Arbeit übergeben, aber der Roboter fährt für sich alleine rum, damit er da einfach wirklich auch maximal gut ausgenutzt werden kann.
Das finde ich ist eine, also auf jeden Fall eine spannende Hypothese, weil die meisten haben ja gesagt, na gut, man kann manche Aufgabenbereiche nicht komplett digitalisieren oder automatisieren. Deswegen versucht man zumindest den Menschen zu helfen. Ich sehe das aber ganz ähnlich. Also wir haben uns ja hier auch gegen Cobots entschieden und haben wirklich gesagt, wir brauchen Industrieroboter mit einer sauberen Schnittstelle und wir wollen eher eigentlich gucken, dass wir, wenn ich jetzt einen langen Prozess habe, ich sag mal wie Kommissionierung, Etikettierung, Verpacken, dass wir eher versuchen, die Prozesse in Einzelschritte zu zerlegen. Und dann gibt es eben Einzelbereiche, die kann man sehr gut automatisieren. Und die würden wir dann auch mit Industrierobotern beispielsweise angehen. Aber es gibt andere Bereiche, da ist der Mensch einfach viel besser, viel schneller und kann auch, ja, sag ich mal, besser reagieren auf die Umgebung oder auf die Aufgabe. Dass ich da eigentlich auch nicht glaube an dieses Hand-in-Hand-Arbeiten. Das sind ja schon viele Sicherheitsthemen. Also da, das glaube ich, ist schon auch richtig, ja. Wie siehst du das Thema, ja, also wir laufen ja alle gerade hier durch so einen Bullwhip-Effekt. Also bei uns sind aktuell gerade die Läger leeren sich so langsam und unser Bedarf ist jetzt auch nicht so groß. Wie siehst du den Effekt auf den, sag ich mal, auf die Logistik? Wie ändert sich das? Kommen wir wieder zurück zu ständig steigenden Bedarfen oder wie seht ihr das?
Da bin ich froh, dass ich nicht Logistiker bin, so wie ihr, weil also wir reden ja hier viel auch über B2B-Logistik. Wenn ich mir überlege, was wir uns aufbürden haben lassen in der Logistik durch Konsumentenverhalten B2C. Ist echt schwierig. Also dieses Same-Day-Delivery, Next-Day-Delivery, Delivery innerhalb von 3 Stunden und so weiter oder Saisonware jederzeit, irgendwelche Trends, die von Influencern generiert werden. Ja, also du hast das Verhältnis von Ware, die du als E-Commercer im Online-Shop anbieten musst und das, was du wirklich verfügbar hast, ist enorm. Das ist ja ein Vielfaches. Also wo lagerst du die ganzen Sachen? Wie hast du die verfügbar? Und dann schwappt auf einmal irgendein Trend, also und auf einmal musst du am nächsten Tag alles lieferbar haben. Und wenn du nicht liefern kannst, dann liefert es dein Konkurrent. Mhm. Und das machst du 1-2 Mal, aber nicht öfters. Und ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit an diese extrem schwankende Nachfrage, an diese kurzfristige Nachfrage, die ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Finde ich vielleicht auch für uns gesellschaftlich ein bisschen schwierig, dass wir das so auf die Spitze getrieben haben. Vielleicht sollten wir da so ein bisschen umdenken, gerade wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also muss ich wirklich auf Amazon einen Badeanzug shoppen können, der mir am nächsten Tag irgendwo in mein kleines Haus im Allgäu geliefert wird. Dann probiere ich den an und denke mir, ah ja, passt der doch nicht, dann gehe ich doch am Montag vielleicht lieber zum Sporthändler.
Ja, also da rennst du bei mir offene Türen ein. Tatsächlich ist mir eigentlich auch immer wichtiger eine langfristige Planbarkeit als absolut maximal schnelle Lieferung. Wobei wir hier auch alles, was bis 17 Uhr, 17.30 Uhr reinkommt, am gleichen Tag verschicken. Unser Ziel ist aber eigentlich, dass es unsere Kunden so eilig gar nicht brauchen, sondern dass wir vielleicht lieber andere Wege finden, wie wir sie ja kontinuierlich sinnvoller bedienen. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt. Vielleicht noch, du hast, wenn ich das richtig hier sehe, du hast noch zwei weitere Punkte mitbekommen oder mitgebracht. Das sind so die Megatrends, die euch umtreiben. Also da hast du einen hier genannt, menschenzentriertes Systemdesign. Was meinst du damit genau?
Zum einen ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen geprägt dadurch, dass wir mit ProGlove immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen für unsere Produkte und was wir innovieren. Zum anderen glauben wir aber auch, wir sind Menschen und wir bauen Systeme für Menschen. Und deswegen werden die sich immer darauf fokussieren oder sollten sich darauf fokussieren, wie machen wir einem Mitarbeiter die Arbeit am einfachsten. Und deswegen haben wir auch vor 30, 40 Jahren angefangen, die schwierigsten Sachen zu automatisieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Produktion denke, an Automobilindustrie, das erste, was automatisiert wurde, waren Roboter in der Lackierung. Und da ganz ehrlich, hey, Gott froh, dass da nicht mehr ein Mensch steht. Und irgendwie so eine Riesenkarosse oder eine Tür irgendwie noch am besten noch händisch irgendwie von A nach B tragen muss und dann lackieren muss. Das ist, glaube ich, gut. Generell bauen wir aber tendenziell Systeme von Menschen für Menschen. Da glauben wir fest dran. Das ist ein Thema, was man beachten sollte, wenn man sich über das Lager der Zukunft Gedanken macht. Also wenn man so wie du einen Lagerstandort zu verantworten hat, ist das, glaube ich, eine Sache, die man da im Hinterkopf behalten sollte. Und das andere ist, das ist jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht. Ihr habt ja hier bei Ludwig Meister schon wirklich ein sehr hohes Technologielevel. Ne? Ihr habt einen Autostore, ihr habt automatische Verpackungsmaschinen, die auch automatisch verdichten, was super spannend ist zum Thema Nachhaltigkeit. Dann habt ihr mit C-React so einen Pick-Roboter. Wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt, 10, 15 Jahre, dann habt ihr vielleicht fast nur noch Automatisierung und Robotik. Und dann wird es aber darauf ankommen, dass die wirklich reibungslos und perfekt funktioniert. Mhm. Das heißt, heute ist es ja noch so, wir schauen irgendwie auf Overall Equipment Efficiency und da sagen wir, keine Ahnung, 95%, 98% Verfügbarkeit. Wenn da mal ein Problem ist, dann gehe ich halt, hole ich mein Handy raus, rufe das Support-Team an und dann kommen die halt vorbei, schauen sich den Roboter an, überlegen sich, was die Lösung ist, reparieren das und dann sagt man, hey Max, in einer Stunde läuft er wieder. Ich glaube, in 15 Jahren, wenn das hier sehr noch mehr technologisierter ist bei euch, dann hast du keine Stunde zu warten. Ich glaube, dann sind die Mitarbeiter sind da nur, um die ganze Zeit die Automatisierung und die Robotik am Leben zu halten, am Laufen. Wir nennen das auf Englisch Human Versatile Robot Support Squad. Mhm. Das heißt, sind Mitarbeiter, die laufen den ganzen Tag nur durchs Lager, die sind KI-unterstützt. Die haben irgendwie ein Headset auf oder haben ein Tablet in der Hand oder was ähnliches. Und dann heißt das, okay, der Roboter in Zelle A funktioniert nicht mehr. Dann laufen die dahin, kriegen über ein Headset schon die ganzen Informationen, was sie machen müssen, sind da dort und vor Ort und versuchen das schnellstmöglich zu fixen. Und dann fixen wir Sachen in 5 Minuten. Bei euch heißt das, glaube ich, A-Team, wenn ich...
Ja, aber erst seit heute früh. Das haben wir gerade erst gegründet. Also wir haben Kollegen, die sich da schon schwerpunktmäßig drum kümmern, aber das wollen wir in Zukunft natürlich noch besser machen. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem Workshop, den wir heute hier gehabt haben. Da ging es unter anderem um ein Produkt. Das heißt, das habe ich heute erst gelernt, Bone Conducting Headphones. Das heißt, das sind, ich versuche es in meiner Sprache zu sagen, das sind Kopfhörer, die eben nicht im Ohr drin sind, sondern die sitzen hinterm Ohr auf dem Knochen und über den Schall wird praktisch der Ton übertragen. Und die Grundidee dahinter ist, dass man, ich sag mal, in irgendeiner Art eigentlich kommunizieren kann. Man ist aber sicherheitstechnisch nicht eingeschränkt. Also man telefoniert nicht mit seinem Spätzle in der Logistik und gleichzeitig wird man vom Gabelstapler überfahren, sondern man kriegt alle Umgebungsgeräusche mit. Und jetzt würde mich interessieren, wir haben ja über ein paar Thesen gesprochen, die ihr so seht. Was sind die Grundgedanken hinter diesem Produkt? Und dann gebe ich gerne auch noch mal ein bisschen Feedback, wo wir bei uns Einsatzszenarien gesehen haben. Beschreibt es doch noch mal ein bisschen genauer, weil ich das tatsächlich heute interessant fand.
Ja, sehr gerne. Also was war unser Ansatz? Wir haben eben 10 Jahre in die Zukunft geschaut und haben uns überlegt, wie sehen da die Lage aus? Wir glauben, dass es da nach wie vor noch viele Mitarbeiter auf dem Shopfloor gibt. Was wir bei ProGlove sehr gut gemacht haben, wir haben einen Prozess, der sehr häufig vorkommt, ein bisschen besser gemacht und sparen euch dadurch sehr viel Zeit. wir glauben, dass es darüber hinaus immer noch sehr viele kleinere Prozesse gibt. Eben der eine Prozess, den ich gerade eben schon sehr in der Zukunft beschrieben habe. Ich muss irgendwie so einen Roboter fixen. Das andere könnte sein, ich bin irgendwo beim Picken und soll aus dem Fach irgendwie 3 Kugellager nehmen. Da sind irgendwie nur 2 da, was mache ich? Heute, ich muss irgendwo hingehen, schnapp mir ein Telefon, rufe einen Vorarbeiter an, der schaut im System nach, dann kommt er vorbei, dann fixt man das. Wir glauben, dass heute 2 Technologien so weit sind, dass wir sie auf dem Shopfloor in der Logistik zuverlässig einsetzen können. Das eine ist eben Bone Conducting Headphones, kann ich gleich was zu sagen, und das andere ist KI und Sprachsteuerung. Mhm. Also die Zeiten sind vorbei. Jeder kennt es noch, Navigationssystem, diese mechanischen Computeransprachen mit dieser Stimme, wo du halt wirklich einfach keine Lust drauf hast. Ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der Navi-Ansagen nutzt mit Audio. Ich glaube, das stellt jeder sofort aus im Auto. Heute kannst du mit KI generiert natürlich sprechen und du kannst auch normal interagieren. Du musst dem keine Befehle sagen wie in einem Computerprogramm, sondern du kannst einfach sagen, was du wissen willst. Bedeutet, ich habe meinen Pick-Auftrag und dann sagt mir das Headphone, hey, du sollst da 3 Kugellager rauspicken. Dann sage ich da einfach in natürlicher Sprache, hey, du, da sind nur 2 da, was mache ich denn jetzt? Dann schaut das System im WMS nach und sagt, ah, okay, die Nachlieferung ist noch nicht gekommen. Die hat sich verspätet, weil Truck verspätet, was auch immer. Das kommt erst in einer halben Stunde. Ich stopp für dich den Pick-Auftrag. Hier ist der nächste Pick-Auftrag. Ich melde mich bei dir, sobald wir die Kugellager nachgefüllt haben, dann machen wir hier weiter. Und das ist eine natürliche Interaktion, wie wenn ich Manuel der Picker wäre und du Max mein Vorarbeiter und ich rufe dich mit meinem Walkie-Talkie oder Handy an. Nur, dass ich das in Zukunft über die Kopfhörer KI-basiert mit einem System rede, aber in einer natürlichen, angenehmen Sprache, wie ich mich halt gern unterhalten würde. Mhm. Und wir können damit auch zum Beispiel Sprachbarrieren komplett ausmisten. Also wir können auf allen Sprachen kommunizieren, wir können Live-Translation machen. Ich kann auf Schwedisch reden und das System antwortet mir dann auf Schwedisch und in Wirklichkeit ist es aber Englisch. Das, glaube ich, ist mega spannend, dass der KI-Teil. Der Bone-Conducting-Teil ist, das ist auch wieder typisch ProGlove, den haben wir nicht neu erfunden. Bone-Conducting-Headphones gibt es seit 10, 15 Jahren ungefähr, kommen vor allem aus dem Sport. Ich benutze sie auch selbst viel beim Fahrradfahren und beim Laufen. Das ist eine fantastische Technologie, weil man, wie du schon gesagt hast, man hat die Ohren frei. Mhm. Also man hört einfach alles um sich herum noch und trotzdem hört man, was über den Kopfhörer kommt, sehr, sehr klar. Und durch das, dass es jetzt so lange im Konsumentenbereich getestet wurde, ist es jetzt ready für die Industrie. Das ist das, was wir bei ProGlove immer machen. Wir schauen uns an, was hat der Konsumentenbereich in großen Stückzahlen oft genug getestet, weil dann ist es stabil und auch in Stückzahlen, dass man Unit Economics hat. Wir glauben, diese Bone Conducting Headphones sind jetzt soweit. Ich kriege dafür 10 Euro sehr gute von einem guten Hersteller, 50 Euro ein billigeres Imitat. Wenn wir das noch industrietauglich machen, können wir da für euch fantastische Lösungen bauen.
Mhm. Und gehen wir nochmal kurz zu der KI-Technik zurück. Jetzt ist es natürlich so, ihr werdet schlauer sein als Siri, da bin ich mir sicher. Das werden die meisten LLMs hinkriegen. Was mich interessieren würde, ist, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, dass man praktisch auch die Daten, die für eine gute Antwort nötig sind, wie wollt ihr das, oder was ist euer, sag ich mal, Datenkonzept da dahinter? Wie kann ich euch ausstatten mit allem, was ihr wissen müsst?
Das wird im Prinzip die Secret Sauce sein. Und die haben wir ehrlich gesagt auch noch nicht gelöst. Mhm. Aber das wird das Spannende sein. Das hat ja auch Logistik schon immer so schwierig gemacht, aber auch so interessant. Wir haben das damals bei ProGlove geschafft, dass man unseren Scanner Plug and Play nutzen konnte. Das heißt, wir sind wirklich hingegangen. Wir haben den alten, klobigen Pistolenscanner, den man vom Postboten kennt, den haben wir ausgesteckt. Wir haben einfach den ProGlove angesteckt. Und es hat sofort funktioniert, egal welches WMS-System du hast. Und was Ähnliches versuchen wir jetzt auch mit dem Produkt zu bauen, dass man einfach sagt, wir haben vordefinierte Schnittstellen und es muss eigentlich innerhalb von einem halben Tag müssen wir das System up and running bekommen. Und dann muss das System sich einfach aus eurem WMS die Daten ziehen, die es braucht. Das muss das Level sein, das wir erreichen. Wie? Ist noch ein bisschen unser Geheimnis.
Ja, genau, das darf es auch bleiben. Für mich ist es wirklich total spannend, weil ich glaube, man muss schon auch, also auf der einen Seite brauchst du praktisch so ein Basic-Level, der relativ viel gut beantworten kann, damit das einfach für die User angenehm wird. Nicht, dass der bei allem Möglichen sagt, Entschuldigung, hier stimmt die API nicht. Und das Zweite ist, du brauchst dann, glaube ich, schon auch, du musst in der Logistik ein paar Spezialisten, ähnlich wie eigene GPTs, ausbilden. Ich weiß nicht, wie das in eurer Welt dann heißen wird, aber das kann ja schon sein, dass praktisch der Dialog mit einem Fachmann aus dem Bereich Roboterwartung ein anderer ist, wie einer, der jetzt genau kommissioniert oder in der Verpackung arbeitet. Also das ist, glaube ich, schon noch eine ganz schöne Challenge. Was glaubt ihr, wie ihr das hinkriegt mit der, mit der Geschwindigkeit? Ich kenne es jetzt nur heute von mir, aber OpenAI ist eh immer irgendwie gefühlt überfordert. Also wollt ihr das auf dem Gerät laufen lassen oder auf einem Server oder läuft es in der Cloud? Kannst du da schon ein bisschen eine Einschätzung geben, was euer Ziel ist oder was vielleicht der Plan ist?
Das Ziel kann ich nennen.
Das reicht erstmal, ja.
Das Ziel ist nutzergetrieben. Das ist ja das, was uns auch als Firma so stark macht. Wir haben ja heute auch die meiste Zeit unten bei euch auf dem Shopfloor verbracht, weil wir im Meetingraum lernt man nicht die echten Use Cases kennen. Und was ist im Shopfloor, wenn ich da so einen Kopfhörer auf habe und ich habe ein Problem, dann warte ich eine halbe Sekunde und dann will ich eine Lösung haben. Wenn das System länger braucht, dann müssen wir es besser bauen. Keiner von euren Mitarbeitern wird sich hinstellen, hat diese Kopfhörer auf, drückt auf den Knopf und sagt dann, hey, hilf mir mal, ich habe hier nur 3 Kugellager. Und dann kommt, bitte warten, bitte warten. Du hast keine 3 Sekunden auf dem Shopfloor, du willst die Antwort sofort haben. Bedeutet, wie machen wir das? Kriegen wir das besser hin, indem wir es auf der Cloud laufen lassen und einfach sehr viel Rechenleistung schalten? Kriegen wir es besser hin, indem wir sehr viel vortrainieren? Kriegen wir es besser hin, indem wir es on-premise laufen lassen? Das wissen wir heute noch nicht. Wir wissen, das Ziel muss sein, dass das wirklich, das ist in Echtzeit. Wie wenn ich dich anrufe, ich rufe den Max an und sage, hey, was mache ich? Jetzt habe ich hier nur diese 3 Kugellager und dann schaust du kurz rein ins System. So muss das laufen.
Okay, wenn das Ziel ist, dann glaube ich daran, dass das auch angenommen wird, weil ich glaube, das ist wirklich für die Usability extrem wichtig. Das, wenn zu lange dauert, dann frustet das meine Kollegen und die sind sehr offen für neue Technologien, aber da sagen die, hack und zack, das dauert immer zu lang, bis der sich meldet. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Anspruch, ja? Egal wie ihr da hinkommt. Wenn ich jetzt da Wünsch dir was spielen dürfte, dann glaube ich, ich hätte gerne einmal schon eine gewisse Kommunikation zwischen, ich nenne es jetzt mal Teamleitern. Also ich will damit keine Telefonanlage ersetzen, aber ich will, wenn jetzt beispielsweise ein Kollege wirklich selber ein Problem hat, wo er nicht weiterkommt, dass er auch mal seinen Chef in der Logistik schnell anfunken kann. Das fände ich total spannend, weil ich glaube, wenn das angenehm zu tragen ist, ich habe ja heute den Prototypen da getragen und das war nicht unangenehm, das hat mich eher überrascht und da könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch wirklich benutzt wird. Also das heißt, das eine ist oder Kommunikation und das andere ist, ich hätte gerne eine Möglichkeit, praktisch intern Anleitungen irgendwie zu speichern. Also ich sag mal, bei unserem Endkontrollplatz hat irgendwas mit dem Lieferscheindruck nicht geklappt, das ist bei uns relativ kompliziert, dann die Lieferzuteilung drehen, also das hört man schon bei den Begriffen. Und wenn man das jetzt nicht häufig macht, dann weiß man einfach nicht, wie es geht. Und das finde ich irgendwie cool, wenn man dann praktisch den trainieren kann mit eigenen Anleitungen, mit eigenem Content, wo man auch wirklich, ja, ich sag mal wie Anleitungsvideos, aber halt so auf der Tonspur, dass man die einfach abrufen kann. Und dann ruft man den einfach an und sagt, boah, ich habe schon wieder vergessen, wie das funktioniert. Kannst du mir das nochmal schnell erklären? Also das wären für mich 2 Anwendungen, jetzt unabhängig wirklich von der Problemlösung in der Kommissionierung, aber das wären 2 Anwendungen, die halte ich schon für, also auch für einen Hybridbetrieb, wie du uns einschätzt, für sehr relevant. Also das finde ich schon spannend,
ja. Ja, da bist du auch nicht der Erste, der die Wünsche äußert. Und das finde ich wieder das Spannendste an der Logistik. Shopfloor-Technologie muss möglichst einfach sein. Und wir kommen immer rein mit diesen Prototypen und das ist dann sehr fancy und große Magie. Und ich erzähle eben, hey, wir haben diesen Kopfhörer hier und wir haben die KI dahinter und stell dir mal das, das, das und das vor. Und dann sagt der Kunde, ja, es wäre einfach nur schön, wenn wir eine bessere Art zum Telefonieren haben. Das ist halt Shopfloor-Tech, ne? Am Ende des Tages, hey, wenn ihr uns einfach schon löst, dass wir besser und einfacher telefonieren können, ohne dass jeder ein Handy braucht, ohne dass ihr das Handy rausholt, sondern einfach nur mit einem Knopfdruck, das ist das Erste, was wir machen werden. Genau so ist im Prinzip ProGlove entstanden. Wir haben vor 10 Jahren, als du den Artikel über uns gelesen hast, da konnte ProGlove alles, außer Barcode-Scannen. Mhm. Wir konnten damals RFID-Tags lesen, wir konnten damals die Bewegung der Hand des Mitarbeiters nachvollziehen, wir konnten Strom messen. Und dann sind wir damit zurückgekommen und dann hat uns halt der erste Kunde gesagt, also Strommessen mit der Hand hört sich schon mal richtig dumm an. Mhm. Die Bewegung der Hand vom Mitarbeiter möchte ich nicht, aus Datenschutzgründen. RFID-Tags haben wir noch nicht, aber wir haben Barcodes überall. Und dann haben wir halt einen Barcode-Scanner gebaut. Mhm. Und dasselbe könnte uns heute passieren. Wir haben diese Technologie mit Bone Conducting Headphones, an die wir wirklich glauben. Wir haben eine viel bessere, natürlichere Voice-Interaktion. Vielleicht ist ein erster guter Use-Case einfach schon mal, ich habe ein sprachgesteuertes Headset, was schon mal gut funktioniert. Das wäre schon mal ein einfacher Use-Case, dass du entweder Walkie-Talkie-Funktion 1:1 telefonieren kannst oder 1:1. Und wenn ich dann den Vorarbeiter nicht erreiche, dann kann ich ihm vielleicht einfach wirklich eine E-Mail hinterlassen über meine Voice. Dann sage ich, hey, schick dem kurz eine E-Mail oder schick ihm eine WhatsApp oder eine Teams-Nachricht. Oder ruf mich automatisch zurück, wenn der wieder online gegangen ist, wenn er aus dem Meeting raus ist. Sowas könnte ich machen. Das wäre dieser Use-Case-Kommunikation. Den anderen, den du mit Anleitung beschrieben hast, den können wir heute auch schon. Der ist relativ einfach. Wir können einfach eure komplette Maschinendokumentation nehmen, die ihr heute schon habt. Ihr habt vom Autostore eine Dokumentation, ihr habt von Ciriac, von dem Robotik eine Dokumentation, ihr habt von der Verpackungsmaschine. Die laden wir einfach nur in unser LLM rein. Und wenn du in Zukunft dann dahin kommst, dann sagst du, hey, ich stehe hier vor so einem Roboter, was soll ich machen, der bewegt sich nicht. Und dann frage ich einfach das System, na, wie sieht der aus? Dann beschreibst du den, dann sagt er dir, wo du die Seriennummer von diesem Roboter findest. Dann beschreibst du ihm in natürlicher Sprache das Problem. Und dann ist aber das Schöne, der führt dich dann nicht Schritt für Schritt durch das Handbuch durch, sondern du kannst halt abkürzen. Ich meine, wie oft hast du dir schon Erklärvideos auf YouTube angeschaut oder wie oft hattest du schon ein Handbuch in der Hand? Und du fängst dann nicht bei Sekunde 1 an, sondern keiner hat mehr die Geduld, sondern du spulst halt vor. Dasselbe wollen wir dann auch machen. Nee, erzähl mir nicht alles von Anfang. Ich habe den Prozess schon dreimal gemacht. Spring bitte irgendwo weiter hinten ein, weil mein Problem ist, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wenn ich jetzt das resettet habe, was mache ich als nächstes? Sag mir das.
Also das ist ja alleine deswegen ein spannendes Produkt, weil es die Sprachbarriere verringert, weil... Und jetzt hat ich frage für einen Freund. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Freund, der baut sich jetzt zum Beispiel so ein automatisches Paletten-Shuttle-System und das ganze Manual und ähnliches ist eben nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und wenn jetzt dann aber mein Kollege, der Sepp, das warten soll und hat dann eine Frage irgendwie zu dem Shuttle, dann ist es natürlich mega, weil er kann genau fragen und kriegt er dann die Antwort auch auf Deutsch. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Das ist auf jeden Fall Riesenpotenzial. Das werde ich meinem Freund mal sagen, ja, dass der schon mal weiß, was da für Chancen gibt. Vielleicht noch zum Ausblick und dann hätte ich gerne noch eine Frage zu Yeti. Wir haben ja viel über deine Gedanken oder eure Gedanken zum Warehouse of the Future, also wie sieht Logistik in 10 Jahren ausgesprochen? Wie sieht denn jetzt das neue Produkt oder eines der neuen Produkte von ProGlove, wie ist da euer Zeitrahmen oder wie plant ihr? Was sind da so eure Ziele? Kannst du da noch ein bisschen was sagen?
Ja, kann ich. Und wir wissen es noch nicht.
Gut.
Das Einzige, was wir wissen, ist, was wir geschafft haben, ist eben mit dem Scanner einfach den Leuten ein Problem zu lösen, was sie haben mit dem Barcode. Eigentlich will keiner Barcode scannen, weil es eigentlich verschwendete Zeit ist, aber jeder muss es. Das ist der einfachste Weg zu dokumentieren. Wir haben das ein Stückchen effizienter gemacht. Wir sparen damit sehr viel Zeit und wir machen sehr viele Mitarbeiter glücklich, muss man sagen, weil ich eben nicht mehr diesen klobigen Scanner habe, sondern ich habe das alles schön im Handschuh integriert. Der zweite Schritt, den wir dann gemacht haben, ist, unseren Kunden zu sagen, ja, hey, überleg dir mal, also jetzt vor allem Großkunden wieder, wir haben Kunden, die haben 50.000 und mehr Geräte von uns weltweit verteilt. Na, überleg dir mal, du kannst diese ganzen Geräte live schalten. Die waren bis vor kurzem alle noch dumm, weil da läuft ja auch kein Android und sonst was drauf. Das heißt, es musste sich erstmal jemand überlegen, wie kriege ich diese Geräte in eine Cloud verbunden. Das haben wir geschafft. Und jetzt kann ich mir halt anschauen, was machte meine Frühschicht in dem Picking-Prozess und was macht meine Spätschicht. Um dann einfach zu schauen, ja, irgendwie ist meine Frühschicht immer schneller. Was machen die? Dann gehe ich halt mal runter und schaue mir das mal an, weil ich habe eben nicht jeden Tag Zeit, im Lager zu schauen, was läuft jetzt besser. Und wenn ich da vorbeikomme, dann machen sie halt auch immer den Sollprozess und nicht den tatsächlichen. So kann ich mir da mal Daten anschauen. Das heißt, wir haben da schon sehr viel die Mitarbeiter verknüpft. Und jetzt wollen wir einfach einen Schritt weiter schauen, was machen die Mitarbeiter sonst noch so, was machen sie heute? Und das ist eben genau das, sie kommunizieren viel, sie müssen irgendwelche Sachen fixen oder sie brauchen Unterstützung. Wir nennen das Additional Guidance. Sie brauchen zusätzliche Unterstützung bei ihrer Arbeit. Und da glauben wir einfach, dass jetzt Audiotechnologie soweit ist. Displays haben schon viele, Displays stoßen aber langsam auch an ihre Grenzen. Wir glauben, dass Audio jetzt eben heute soweit ist, zusammen mit KI. Mit KI-Sprachmodellen und mit Large Language Models. Und deswegen setzen wir da jetzt voll drauf. Und da suchen wir einfach nach spannenden Use Cases. Wir haben diese Tech, wir haben schon so ein paar Sachen, über die wir heute auch gesprochen haben, die spannend sein könnten. Und wir sind jetzt einfach jede Woche beim Kunden, stellen denen die Prototypen vor, gehen durch die Lagerhallen, schauen uns an, was die für Herausforderungen haben und überlegen uns gemeinsam, wie könnten wir die lösen.
Okay, das heißt, ihr habt in dem Sinne noch keinen fertigen Dreijahresplan oder ähnliches. Aber ich finde trotzdem cool, dass du heute da schon ein paar, sage ich mal, Details genannt hast, weil ich glaube, man profitiert. Also wir haben immer den Slogan, it's all about sharing. Und es ist tatsächlich so, ich glaube da irgendwie fest dran, auch wenn man mal mit einer Idee rauskommt, die noch nicht zu 100% fertig ist, dann trifft man irgendjemanden, der dann sagt, oh Mensch, das war interessant, ich würde da gerne mal über einen Use Case oder so sprechen. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Zum Abschluss würde mich noch mal kurz dein Herzensprojekt da aus Dresden interessieren, die Yetis. Kannst du das noch mal kurz genauer beschreiben und ja, ein paar Sätze dazu noch, bitte.
Sehr gerne. Cool, dass wir dafür noch Zeit haben, Max. Grüße gehen raus an der Stelle an Thomas. Das ist der Founding CEO von ProGlove. Der ist auch heute noch in unserem Team mit dabei. Der ist Dresdner. Das beantwortet schon mal die Frage, was macht, warum ProGlove in Dresden? Weil ProGlove ist eigentlich eine Münchner Firma. Wir zeichnen heute hier auch in München auf. Dresden ist Thomas sein Herzensangelegenheit. Bildung ist das andere große Thema, was wir uns alle auf die Fahne schreiben. Und vor allem der unternehmerische Nachwuchs. Wir glauben sehr an unternehmerische Ausbildung und unternehmerische Selbstständigkeit. Wir glauben, dass wir damit sehr viele Herausforderungen in der Gesellschaft angehen können. Und wir glauben auch, es ist einfach fördernswert, unternehmerischen Nachwuchs auszubilden.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass wir hier in München haben wir sehr profitiert von dem Ökosystem. Man kann auch sagen, wenn man hier in der Münchner Startup-Szene so ein bisschen tiefer drin ist, es gibt drei große Programme von den Hochschulen. Das ist einmal Unternehmertum, Manage und More, das ist von der TU München. Dann gibt es CDTM, das ist ein Zusammenschluss von LMU und TU. Und dann gibt es noch das Straschek Center A-Programm von der Hochschule München. Und man kann eigentlich sagen, wenn du dir jetzt die Münchner Startup-Landschaft anschaust und überlegst, wer ist erfolgreich, und jetzt ist Erfolg irgendwie schwierig zu definieren, aber sagen wir mal, die machen das seit 5 Jahren, die haben irgendwie ein Produkt in den Markt gebracht, die haben Umsatz gemacht, die haben Mitarbeiter, es geht irgendwas voran, die haben vielleicht auch eine Finanzierung oder auch vielleicht eine größere Finanzierung. Du wirst kein Gründerteam finden, in dem nicht mindestens einer aus diesen Hochschulprogrammen ist, weil du da das komplette Netzwerk aufbaust. Also zum einen zündest du da den Funken, überhaupt drüber nachzudenken, hey, ich gehe jetzt nicht zu einer großen Firma und arbeite dort oder ich arbeite hier bei einem Mittelständler, sondern hey, ich könnte ja auch eigentlich selbst was starten. Dieser Gedanke wird in solchen Zentren gezündet und du baust dort das Netzwerk auf. Für dich später mal jemanden, der mit dir gründen kann oder erste Mitarbeiter oder Leute, die dich dabei unterstützen, so wie wir, die halt schon mal gegründet haben. Und sowas gibt's in Dresden gar nicht. Mhm. Da ist komplett grüne Wiese und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Wir glauben auch daran, dass man Sachen am besten machen kann, wenn man sie selbst schon gemacht hat. Das ist der Unterschied zu den Programmen hier in München. Die werden von Hochschulen gesteuert. Das in Dresden wird von uns gemacht. Wir unterrichten dort, wir bringen unser Netzwerk rein. Da tummeln sich jede Woche andere Gründer und bringen den Yetis, dem Nachwuchs, bei in 3 Semestern. Wie komme ich von der Idee zu einem Unternehmen? Mhm. Und das ist einfach fantastisch. Das ist so unfassbar wertschätzend. Das ist der schönste Teil in meiner Woche, wenn ich mit den Yetis arbeiten darf.
Cool. In dem Fall, das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber da glänzen deine Augen auf jeden Fall. Also hier verlinke ich gerne auch mal noch ein paar Informationen dazu. Aus meiner Sicht ist Unternehmertum extrem wichtig. Ich kann es nicht verstecken. Ich liebe, was ich mache. Aber das ist fernab von einfach und da gibt es immer mal schwere Zeiten und aus meiner Sicht kann da ein gutes Netzwerk auf jeden Fall helfen, weil man dann einfach auch mal nachfragen kann und kann man auch mal um Rat fragen und Mensch, wie würdest denn du das machen? Deswegen finde ich, es ist ein sehr unterstützenswertes Unterfangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da sinnigerweise irgendwas mal beisteuern kann im Sinne von einer Vorlesung oder was Ähnlichem. Also wenn euch da irgendwann mal was einfällt, helfe ich gerne. Wenn es sonst irgendwie, gibt es Möglichkeiten, sich da einzubringen?
Auf jeden Fall. Also schaut einfach mal yeti-dresden.org oder gebt es einfach in Google ein. Meldet euch einfach dort. Ich glaube, wenn ihr wollt, Kontakte findet ihr. Da kann sich jeder einbringen. Wir haben lokale Sponsoren vor Ort, Unternehmen, kleinere Unternehmen, die irgendwie mal Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und so weiter. Wir haben auch größere Unternehmen, die Industrieprojekte bei uns bezahlen. Die buchen sich dann immer ein Semester lang 5 Yetis, um irgendeine innovative Herausforderung zu lösen. Und genauso Leute wie du, Max, fühle dich sehr herzlich eingeladen für Workshops oder Kamingespräche, für Mentoring auch, nach Dresden zu kommen und da einfach so ein bisschen so eine Patenschaft für einen Yeti zu übernehmen. Jeder Yeti von uns kriegt einen Mentor, der ihn mal mindestens durch die 3 Semester begleitet, wahrscheinlich sogar sehr viel länger. Ist einfach eine Person, die man immer mal um Rat fragen kann bei allen Themen und sei es, wie strukturiere ich mein Auslandssemester? Das war die große Frage von meinem Yeti letztes Jahr.
Ja, okay. Ja, aber mega. Also das finde ich, ist auf jeden Fall wirklich ein cooles Projekt. Gut, dass ihr das macht. Und aus meiner Sicht viele spannende Themen. Ich kenne ein paar andere Investments, wo ihr auch in dem Fall als Oma, glaube ich, beteiligt seid. Also da könnten wir vielleicht nochmal eine zweite Podcast-Folge dazu machen. Nochmal vielen Dank, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, weil es aus meiner Sicht zu einem frühen Zeitpunkt ist. Aber ich finde gut, dass du das gemacht hast. Und halt uns ein bisschen auf dem Laufenden und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Danke dir.
Dankeschön, Max.